Ja, jetzt habe ich auch eine ganz andere Perspektive. Herzlich willkommen. Einige neue Gesichter. So ist das im Leben. Man muss nur so ein bisschen seinen Standort wechseln und schon gewinnt man neue Perspektiven. Euch habe ich noch nicht so gut gesehen, ne? Ja, freue mich, dass so viele hier sind und ich hoffe, dass ihr auch dann was mitnehmen könnt. Zum Thema mitnehmen können, nochmal der Hinweis zu diesem Büchertisch. Da ist so eine kleine Kasse, da könnt ihr einfach was wechseln, einwerfen oder sonst was. Ich habe leider keinen Mitarbeiter gefunden, der mit mir diese Reise jetzt hier angetreten hätte und auch heute noch hier gewesen wäre. Deswegen macht da so ein bisschen was in Richtung Selbstbedienung. Und wenn jemand kein Geld dabei hätte oder sonst was, dann nehmt gerne ein Buch mit und schreibt dann später hier an die Gemeindeleitung, dass ihr eins mitgenommen habt. Daran soll es nicht scheitern. Wenn ihr die Chance habt, gute Literatur mitzunehmen, dann macht das einfach und scheut euch nicht, einfach etwas mitzunehmen. Ja, wir haben jetzt noch circa 40 Minuten. Dann wollen wir auf jeden Fall pünktlich zum Mittagessen übergehen. Und ich habe festgestellt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich habe euch wirklich nur 28 Folien von 58 gezeigt. Ich habe ja vor, euch dann eine PDF zu schicken. Vielleicht werde ich irgendwann noch überlegen, ob ich einen Teil 2 meines Vortrages halten müsste. Aber was ich gerne noch machen möchte, 5 Minuten nur, damit der andere Vortrag nicht auch komplett in Schieflage gerät. Ja? Ah, Entschuldigung, das stimmt. Weil ich euch die als PDF dann zur Verfügung stelle, genau, und diese Präsentation ist für mich einfach nur so stichpunktmäßig, dass ich weiß, dass ich nicht komplett eben die Reihenfolge verliere. Und ihr kennt ja noch meine Gedächtnisausfallsituation, dann bin ich froh, dass ich nochmal auf die Folie gucken kann, was ich eigentlich sagen wollte. Ich möchte aber auf 2 Dinge vielleicht noch eingehen, weil die mir gerade schon in der Pause als Frage begegnet sind. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde, dieser Punkt hat auch eine gewisse Dramatik gehabt. Und ich kann es direkt aus der Praxis so bestätigen. Wenn ich euch die anderen Folien zwar nicht gezeigt hätte, aber meinen Vortrag darauf ausgerichtet hätte, wären wir zu dem Punkt gekommen, an welcher Stelle auch im Kontext der biblischen Seelsorge setzen wir Mediziner ein. Wir haben gerade von der Psychotherapie gesprochen und wir haben überhaupt über Therapien gesprochen. Das heißt aber nicht, dass wir in der biblischen Seelsorge auf Mediziner zurückgreifen. Die brauchen wir sogar. Je nachdem, in welcher Situation man in einer seelischen Erkrankung ist, muss ich Medikamente dazugeben. Und es ist nicht verboten oder gar Sünde, wie das vielleicht in manchen sehr, ich weiß noch nicht, wie ich es formulieren soll, in bestimmten Gemeinden ist das vielleicht so, dass da eine Angst besteht, ja, darf ich denn überhaupt ein bestimmtes Medikament nehmen? Und ja, das ist notwendig, habe ich selbst erlebt. Ich hatte mit Menschen zu tun, die waren akut suizidgefährdet. Ich bin in eine geschlossene Einrichtung zunächst gegangen, musste der betreffenden Person allerdings versprechen, dass ich sie nicht da lasse. Aber in dieser Einrichtung hat man gesehen, diagnostiziert von Ärzten, dass diese Person wahrscheinlich die nächsten 1-2 Nächte nicht überlebt hätte, weil sie hätte diesen Suizidgedanken in die Tat umgesetzt. Das war ein Prozess, der unausweichlich schien. Und deswegen musste ich die Person ohnehin etwas enger betreuen. Ich bin dann mit der Person in die Klinik gefahren und die Ärztin hat sich dann das Versprechen eingeholt, dass erstens alle Gegenstände, die schon vorbereitet waren, um den Suizid durchzuführen, weggeschmissen werden, dass sie versprechen musste, am nächsten Tag sich wieder in der Einrichtung, also in der stationären Einrichtung vorzustellen und so weiter. Und da war es dann so, dass ein Medikament zum Beispiel gereicht wurde, was definitiv diesen Suizidgedanken, ich sage einfach mal, nach unten gefahren hat. Das Medikament hatte interessante andere Nebenwirkungen. Dann haben wir es versucht, auch wieder schnell abzusetzen. So, die Dramatik war aber, dass ich hier angesprochen wurde, dass es jemand in einer Gemeinde gab, die das dann nicht so weitergeführt haben, dass man aus Sorge gesagt hat, jetzt reiche ich dieses Medikament nicht bei. Und dann hat sich die Person umgebracht. Und dann ist der Suizid eingetreten und heute ist die Familie ohne Mutter mit 5-6 Kindern alleine. Es gibt Situationen, und die hätte ich auch beschrieben, dass wir Fachleute hinzuziehen. Dafür ist die Diagnostik da. Wir müssen uns als Seelsorger auch nicht alles zutrauen. Es gibt Dinge, da war ich mal froh, habe ich den Roland angerufen. Ich hatte den ersten Fall mit jemandem, der schizophren war. Das war für mich immer so eine Horrorsituation. Was machst du denn jetzt? Spricht er jetzt so zu dir, was ist Schizophrenie? Dann habe ich den Roland angerufen und Roland hat mir erklärt, Thorsten, das hat meistens was mit der Medikamenteneinstellung zu tun. Du musst mal darauf achten, darauf achten. Und dann wurde das auch einigermaßen geklärt. Und ich habe da auch dann wieder einen Zugang zu gefunden. Also das heißt, wir als Seelsorger greifen auch auf externe Fachleute zu. Und es gibt einen wichtigen Bereich, um jemand überhaupt, sag ich mal, wieder gesprächsfähig zu machen. Jemand aus einem Burnout vielleicht rauszuführen. Aus bestimmten Situationen, da bedarf es einer möglichst vorübergehenden Medikation. Und dann kann die Person auch wieder über ein gewissen Zeitfenster sich mit normalen biblisch-seelsorgerlichen Themen, mit Begleitung und Ähnlichem beschäftigen. Aber das ist notwendig manchmal. Und genauso notwendig ist, ich bin mit der Silvia Plock sehr gut befreundet, die führt sogar ihre Seelsorgegespräche nur, wenn sie vorher eine Diagnostik hat. Das heißt, sie schickt sogar manchmal die Leute zum Arzt, die Geschwister oder die Personen, und erst wenn sie eine Diagnostik hat, will sie daraufhin die Behandlung aufbauen. Stellt euch vor, wir sind jetzt wieder beim Körper. Ich habe euch heute Morgen erzählt, dass ich irgendwas im Sprunggelenk habe, Schmerzen, Entzündung, und jetzt kommt der Arzt auf die Idee und gibt mir irgendeine Salbe für meine Augen. Ja, dann wird sich da gar nichts dran verändern. Das heißt, die Diagnostik ist schon wichtig, dass wir überhaupt wissen, in welcher Phase befindet sich dieser Mensch. Hat jemand gerade eine beginnende Depression oder ist die Depression so fortgeschritten, dass jemand schon suizidgefährdet ist? Das müssen wir als Seelsorger wissen, um darauf aufzubauen. Also diese beiden Bereiche, Medikamentengabe, bestimmte Einbeziehung von Ärzten, Fachmedizinern ist in bestimmten Phasen wichtig. Und gleichzeitig brauchen wir auch Ärzte und manchmal Psychologen, um eine gute Diagnostik vorzunehmen. Das verhindert aber nicht später die seelsorgerliche Begleitung oder Seelsorge nach biblischen Prinzipien. Das wollte ich noch klarstellen. Alles andere werde ich versuchen, euch dann in dem Folienvortrag, den ihr nicht seht, aber dann vor euch haben werdet, bereitzustellen. Eine zweite Frage von einem jungen Mann, mit dem ich mich kurz unterhalten hatte, war auch so eine Situation, die darauf abzielte, ja, ich habe jetzt jemanden, der befindet sich in einer Burnout-Situation, hat eine andere Gemeinde besucht, hat den Riesenbedarf, dass in dieser Lebensphase jemand braucht, der ihm hilft, aber es wurde keine Person gefunden. Es gibt einfach niemanden. Und dann habe ich ihm gesagt, bitte versuch erstmal eins, einfach nur mit dieser Person in Kontakt zu bleiben. Deine Beziehung, soweit es geht, zu führen. Ich kenne, und ich darf hier mal keinen Namen nennen, aber ich würde euch jetzt wieder ein Beispiel nennen, dass jemand, der schwere Depressionen hatte, 2-3 Jahre es nur, in Anführungszeichen, überlebt hat, weil es dort eine gute Freundin gab, die immer Tag und Nacht da war und wo die andere Person einfach mit ihr reden konnte. Und später, das schließt sich jetzt der Kreis, wurde von Medizinern festgestellt, dass es eine organische Ursache für die Depressionen gab. Es gibt auch organische Indikationen für eine Depression. Und da wurde die auch schon verrückt gemacht. Also wir haben ja nicht nur im Gemeindekontext manchmal die Frage, dürfen wir jetzt Medikamente geben? Dürfen wir dies, dürfen wir jenes? Oder jemand, der sich komplett dann in sich zurückzieht und sagt, ich muss jetzt erstmal diese Sünde in meinem Leben finden, nur wenn ich die gefunden habe, dann werde ich wahrscheinlich wieder gesund werden. Es gibt ungesunde Formen, die mir dann auch manchmal begegnen und wo ich dann versuche, die richtige Richtung vorzugeben oder die richtigen Ansatzpunkte zu finden. Das dürft ihr so vor Augen behalten. Was ich aber zum Burnout und zu dieser Person sage, ist Beziehung pflegen. Ihr seht, an dieser Stelle gab es eine Freundin, 3 Jahre lang hat die Person Hilfe erfahren, sie wurde getragen. Das zweite ist, dass danach sogar Mediziner festgestellt hat, woran es lag, und seitdem ist diese Person auch gesund durch eine medizinische Einflussnahme, so nenne ich das jetzt mal. Und zum Thema Burnout kann ich sagen, dass ich 2-mal in meinem Leben Burnout hatte. Da würde ich euch die Hoffnung machen, wenn jemand meint, er hat Burnout oder lebt in einer Burnout-ähnlichen Situation, da habe ich, für mich kann ich bezeugen, dass ich 2-mal diese Phasen überlebt habe, überstanden habe und ich mich, was das betrifft, zum Beispiel auch jetzt sehr gesund fühle. Was nicht bedeutet, dass man gerade auch im geistlichen Kontext, wenn man viel Verantwortung in der Gemeinde hat und die Last alleine trägt, eventuell einer ganzen Gemeinde. Und mir kommt gerade der Gedanke, wisst ihr, als Jesus gestorben ist, habe ich mich auch immer als Kind gefragt, ja, das war schmerzhaft gewesen. Es war die schlimmste Methode der damaligen Zeit, um jemanden zu töten. Und bei Jesus haben sie noch alles verschlimmert. Es war nicht normal, dass er sein Kreuz selbst tragen musste. Das haben die Römer eigentlich gar nicht gemacht. Aber man hat ihn vorher gegeißelt, man hat ihn das Kreuz tragen lassen bis zur Erschöpfung, man hat ihm den schlimmsten Tod zugemutet, den es zu der Zeit gab, und er hat als Mensch wahnsinnige körperliche Schmerzen erlitten. Aber was hat er ansonsten noch tun müssen? Und der Punkt ist Lasten tragen. Er hat die Last unserer und deiner Sünde auf sich genommen. Das hat ihn zusammenbrechen lassen. Das ist etwas, was er so zu tragen hatte, was wir uns nicht vorstellen können. Und dann hat ihn Gott verlassen. Aber er war dieses sündlose Opfer und dadurch dürfen wir heute leben. Und ich möchte euch noch sagen, weil das Lied hat viel mit zu sagen, ist eines meiner Lieblingslieder. Da geht es kurz darum, dass die Nacht vorbei ist, ja? Und die Nacht ist ein Symbol für Dunkelheit, für Angst. Und ich möchte dir einfach mitgeben, das habe ich mehrmals erlebt in meinem Leben, diese Nacht in deinem Leben wird vorbeigehen. Und es kommt irgendwann vielleicht dieser neue Morgen. Und ich weiß, wie das ist, wenn der neue Morgen kommt. Weil dann erstrahlt alles wieder im neuen Licht, wenn es nicht gerade ein totaler Regentag ist. Ja. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, der Morgen ist jetzt wieder da. Ja. Licht kommt wieder in dein Leben. Und ich glaube, dass Gott dir in deinem Leben auch Situationen noch schenken wird, wo du merkst, dass die ein oder andere Nacht vorbei ist. Ich habe mehrere solcher Nächte erlebt. Zuletzt im März, Ende März, April ist meine Mutter verstorben. Das war auch wieder so eine Nacht. Wir haben mehrere Nächte durchwacht, neben ihr am Bett gestanden, zusammen gebetet, Lieder gesungen. Und irgendwann kam der Morgen. Sie ist am Morgen dann verstorben. Und trotzdem merkte man, die Nacht ist vorbei. Sie ist jetzt bei Jesus. Sie hat keine Schmerzen mehr, ihr wird es gut gehen. Und am nächsten Tag hatten wir dann eine Agando-Veranstaltung oder wir haben versucht, auch in der Beerdigung vor allen Dingen missionarisch aktiv zu sein. Wir haben diese Beerdigung genutzt, um Menschen, die sie kannten, da waren Leute aus Vereinen da, aus irgendeiner Tourengruppe, ich habe gesagt, so viele Menschen werde ich nicht so schnell wieder sehen, und denen haben wir dann das Evangelium gepredigt. Ja, eure Nächte werden und können vorbeigehen. Burnout, habe ich erlebt, hat sich wirklich komplett sozusagen lösen lassen. Es gibt aber auch Dinge, die dauerhaft sind und die nicht so einfach in Anführungszeichen zu lösen sind. Aber es gibt keinen Grund aufzugeben. Deswegen denkt immer an den Morgen, es gibt keinen Grund aufzugeben. So, jetzt kommen wir zu dem Thema des zweiten Vortrages. Jetzt habe ich noch 40 Minuten. Ich muss jetzt kurz meinen Vortrag hier öffnen. Weil der greift im Grunde genommen das auf, was gerade schon Thema war und wo ich auch in der Pause schon angesprochen wurde, nämlich der Punkt, wieso haben wir dieses große Problem, dass wir in den Gemeinden eigentlich gar keine Ansprechpartner haben. Selbst in unserer Gemeinde, wir sind eine Gemeindegründung, haben wir jetzt vielleicht 50, 60 Personen, und ich bin die einzige Person, die die Seelsorge größer platziert hat, bin aber auch gleichzeitig noch als Ältester für die Lehre zuständig, habe verschiedenste Aspekte und habe jetzt aber, Gott sei Dank, ein oder zwei Frauen gefunden, die zumindest sich um die Frauen dann kümmern, sodass ich etwas entlastet werde. Und wir versuchen in der Gemeinde auch Jüngerschaftsprinzipien jetzt anzuwenden und uns dort auch wiederum durch biblische Prinzipien auch Orientierung und Hilfe geben zu lassen. So, jetzt bin ich bei dem Punkt Seelsorge als gelebte Gemeinschaft oder Seelsorge als biblisch ganzheitliches Gemeindekonzept. Weil ich hoffe, dass ihr hier eine Gemeinde sein werdet, wo die Seelsorge nicht von einer einzigen Person oder von drei oder vier Personen hochgehalten wird, sondern wo es jetzt in diesem Vortrag mehr und mehr in euren Kopf hineingeht, dass dieses Konzept von jedem Einzelnen lebt. Das hoffe ich, dass es hier in diesem Vortrag jetzt deutlich wird. Ich habe im Vorfeld meiner eigenen Vorträge mir auch nochmal ältere Vorträge von dem Roland angehört. Einen habe ich gefunden aus dem Jahr 1997. Und in diesem Vortrag, wird sich der Roland vielleicht gar nicht selbst erinnern können, aber das war 1997, da berichtet er hier aus eurer Gemeinde, ich vermute, dass das schon in Kempten war, er hat diese Gemeinde hier gegründet, und in 1997 sagt er, ich fühle mich selbst irgendwie nicht wohl, der war dabei, ein Seminar zu einem anderen Thema zu halten und sagt dann, ich habe nochmal so ein kurzes Interview hier, so kurz was ausgearbeitet, ich leide darunter, dass es in Gemeinden zu wenige Personen gibt, die sich der Seelsorge annehmen oder die sich um die einzelnen Geschwister kümmern. Und er sprach dann davon, dass er unglücklich wäre, weil er festgestellt hätte, dass 3-4 Personen in der Gemeinde seine gesamten Ressourcen in Anspruch nehmen. Und dass es aber noch vielleicht damals schon 96 andere Personen gab, die sich vielleicht nicht so intensiv überhaupt anvertraut haben, die den Raum dafür nicht gefunden haben. Und er ist traurig darüber, dass er sagt, in unseren Gemeinden muss das Seelsorgeprinzip Fuß fassen, damit möglichst alle versorgt werden. Und das gelingt nur, wenn mehr oder viele mitarbeiten. Und diesen Gedanken finden wir jetzt heute in diesem Konzept wieder. Und es greift auch auf das auf, was teilweise Roland damals schon festgestellt hat. Und ich kann das für mich nur bestätigen. Also wenn ich euch eine Zeitskala machen würde von diesen 60 Personen, wie verteilt sich das auf diese 60 Personen, dann würde ich auch sehen, es gibt einige, und das soll bitte jetzt keiner ein schlechtes Gewissen haben, aber das sind einfach Fakten, die nehmen einen gewissen Anteil an. Und ich habe zum Beispiel mit einer Person zu tun, die hat extrem mit Angststörungen zu tun. Wenn jemand massive Angststörungen hat, das ist der Erste, der mich heute in einem Vortrag besucht hätte. Also wenn der heute hier gewesen wäre, der wäre zu meinem Studien gekommen, weil er Angststörungen hat und hätte sofort gefragt, Thorsten, kannst du mir kurz zu dem und dem Punkt das sagen? Das quält mich jetzt gerade im Kopf, das lässt mich überhaupt nicht mehr los. Menschen mit Angststörungen sind eben nicht mehr so vom Verstand gesteuert. Ja, der ist dann so von seiner Angst eingenommen, dass er direkt ein Ventil braucht, so sinngemäß. Oder wenn man jemand hat, der eben schwere Depressionen hat, dann ist das jemand, der einen schon auch eine lange Zeit herausfordert. Und deswegen brauchen wir viel, viel mehr Menschen. Und ich glaube, hier einige gesehen zu haben, und das rede ich nicht von irgendeiner Geistbegabung, die werden das hier in der Gemeinde fortführen können. Das glaube ich schon. Alleine eure Aufmerksamkeit zeigt mir, dass ihr daran Interesse habt. Und eins muss man ja auch sagen, wenn Gott hier diese Gemeinde gegründet hat, weiterführen wird, dann wird es nicht daran scheitern, dass er nicht euch mit Begabungen und mit Dingen ausstattet. Es hat sehr viel mit unserem Gehorsam immer zu tun. Machen wir das auch? Tun wir das auch? Oder reden wir nur darüber? Und wenn andere Personen jetzt hier sind, ich habe gehört, vielleicht sind 50 Personen aus anderen Gemeinden hier, dann nehmt das gerne in eure Gemeinden mit. Weil ich werde von einer großen, nenn das jetzt auch mal, ich muss dann immer manchmal denken, ich werde aufgezeichnet. Ne? Also deswegen muss ich dann doch mehr aufpassen, was ich sage. Und das würde ich auch alles nicht falsch zu verstehen. Und wenn ihr dann Kritik habt, geht ruhig persönlich zu mir. Aber ich werde von einer großen russlanddeutschen Gemeinde angerufen. 1000 Mitglieder, glaube ich. Da werde ich angerufen und gesagt, wir haben hier keinen Seelsorger. Wir haben vom Prinzip her die Ältesten, die sind dafür zuständig. Aber was sollen, selbst wenn es 10 Älteste sein, in einer Gemeinde mit 1000 Leuten? Und ich könnte euch, das wäre ein ganz anderer Vortrag, erklären, wo auch Probleme liegen. Weil dann melden sich die Leute und sagen, ich habe in der Ältestenschaft jetzt auch keine Person gefunden, die im Seelsorgekontext dann ausgebildet war. Deswegen sagt die Bibel, auch wieder nur ganz kurz, Älteste sollen eigentlich Hirte und Lehrer sein. Beide Aspekte sollten zum Tragen kommen. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist dieses Hirte-Dasein etwas ganz Wichtiges. Weil ich sehe, dass meine Kraft als Ältester ganz stark in die Gemeinde, in Beziehungen hineinwirkt und dass man dort in dieser Hirtenrolle besonders gefragt ist. Ja, jetzt habe ich schon wieder sehr viel erzählt, das steht alles nicht in meinem Vortrag drin, aber ich wollte euch dazu hinführen, ich wollte euch dazu motivieren und ich bin mir sicher, es wird Menschen geben, die hier im Seelsorgekontext in dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden helfen können. Und das Ganze wird dann dazu führen, dass ihr als Gemeinde insgesamt gesunden könnt. Es wird mehr Menschen geben, die auch hier an der einen oder anderen Stelle Heilung erleben. Ja, wir haben vorhin dieses Lied gesungen, wo ich sagte, das passt noch besser zu diesem Vortrag von Manfred Siebald, einer trage die Last des anderen, ist übrigens ein Vers aus Galater 6, Vers 2. In Galater 6, Vers 2 lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist ein Gebot. Das ist nicht eine Option, sondern hier steht, einer trage des anderen Last. Es gibt nicht nur die eine Person in der Gemeinde, die nur trägt, und es gibt nicht nur die Person, die nur getragen werden, sondern es gilt das Prinzip, einer trage des anderen Last, und nur so sind wir auch wirklich gehorsam. Den Auftrag zur Seelsorge finden wir auf die gesamte Gemeinde bezogen und nicht nur auf einzelne Personen. Es geht darum, dass wir Geschwister mittragen. Ihr seid in der Lage, andere zu ermutigen. Und die Ermutigung kann manchmal darin bestehen, dass ihr zuhört. Wir reden insgesamt so und so zu viel, davon abgesehen. Ich darf heute nicht so viel, also bei mir passiert es heute nicht. Aber insgesamt reden wir mehr, als dass wir zuhören. Ihr seid in der Lage, auf jeden Fall jemand Trost zuzusprechen. Ehrlichen Trost. Und damit meine ich nicht, dass man mal zu jemand hingeht, so nach dem Gottesdienst und sagt, wie geht's dir? Sondern Trost bedeutet auch die Bereitschaft zu haben, jemanden wirklich zur Seite zu stehen und auch durchaus mal über einen längeren Zeitpunkt. Aber der Trost beginnt natürlich auch irgendwann. Jemanden zu trösten ist etwas, was in der Gemeinde normal sein soll. Das ist nicht irgendwie ein Extra- oder Zusatzdienst. Das ist etwas, was uns als Christen kennzeichnen soll. Jemand ermutigen, jemand anderes mittragen, jemand zurechtbringen, das heißt auch korrigieren. Die meisten Gemeinden mögen das Wort Ermutigung und weniger das Wort Ermahnung. Diejenigen, die das mit der Ermahnung sehr ernst nehmen, die fallen dann manchmal von der anderen Seite runter und dann haben wir wieder ein anderes Problem. Das führt dann wieder in die Seelsorge. Ja? Aber vom Grundsatz her gehört auch zurechtbringen, also ermahnen dazu. Die gesamte Gemeinde, also ihr als Geschwister, seid Träger der Seelsorge. Und zwar hier am Ort oder an dem Ort, wo für euch Gemeinde stattfindet. Ihr begegnet Menschen, die ihr wiederum durch eure Art, durch euer Dazutun zu Jesus führt. Und Seelsorge ist gerade im Gemeindekontext nicht unbedingt nur eine Methode und etwas, was ich so als Werkzeugkasten mitbringen muss, sondern es hat vor allen Dingen auch für euch mit Nachfolge und Beziehungsarbeit zu tun. Du lebst Seelsorge ganz praktisch. Vielleicht haben wir hier Seelsorger, die sich noch gar nicht so bewusst sind, dass sie Seelsorger sind. Ja, weil Seelsorger zeichnen sich dadurch aus, dass du mit jemand anderem unterwegs bist, dass du dich auf andere Menschen auch konzentrierst, dass du zu ihnen ehrlich bist und gleichzeitig aber auch barmherzig. Und dass du versuchst, sie durch Gottes Wort zu prägen. Auch das ist Seelsorge. Seelsorge ist eben keine Aufgabe nur für Spezialisten, sondern es ist eine Lebensweise von dir in deinem Herzen oder in der Gemeinde, die grundsätzlich angewandt wird. Es ist nicht der Dienst von einigen wenigen Leuten, die dann damit überfordert sind. Und ja, Seelsorge konkret heißt, Beziehung zu leben und weniger auf eine Methode zu achten. Es geht um echte Begegnung zwischen Menschen und weniger um Technik und Programme. Aber ich muss dazu sagen, wieder ein eigener Vortrag aus eigenem Erleben. Wir haben alle noch sehr viel zu lernen, wie wir überhaupt Menschen richtig begegnen. Mir begegnen da wieder Menschen, die eher frustriert sind, wie sie in der Gemeinde angesprochen worden sind. Was sie dann in der Gemeinde erlebt haben, das ist ein riesengroßes Problem. Ich habe bei uns, ich glaube, 3 Vortragsreihen zum Thema Lästerung in der Gemeinde gehalten. Ein Verständnis dafür zu erzeugen, was heißt eigentlich Lästerung? Ja, was heißt das eigentlich, wenn ich anfange, über andere zu reden, anstatt mit denen oder mit den Betroffenen zu tun. Das ist ein Riesenproblem. Das wird in der Bibel nicht unbewusst sozusagen, sondern ganz bewusst an erster Stelle manchmal gesetzt. Und mit bestimmten Sünden gleichgesetzt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Es geht darum, dass du mit den Geschwistern in der Gemeinde ehrlich, liebevoll und biblisch fundiert umgehst. Dann bist du schon ein Teil des Seelsorgekonzeptes. Es geht darum, dass du als einzelnes Glied dazu beiträgst, andere zu stärken. Roland soll in einem Vortrag mal gesagt haben, Seelsorge beginnt dort, wo ein Mensch gesehen wird und ernst genommen wird. Seelsorge beginnt dort, wo ein Mensch gesehen und ernst genommen wird. Dort beginnt sie. Dann sollten wir vor Augen haben, wenn wir Menschen begegnen, dass es darum geht, dass wir gar nicht so sehr unsere Aufgabe darin sehen sollten, nach irgendwelchen menschlichen Maßstäben jemanden zu beurteilen, sondern dass wir uns vor Augen führen, dass Gott derjenige ist, der selbst in solchen Konstellationen im Mittelpunkt steht und der dort dann auch schon aufzeigen wird, durch den Heiligen Geist, was steht gerade an. Mir ist in der Seelsorge noch eins ganz wichtig, steht auch nicht in meinem Vortrag, das ist, dass ihr in solchen Situationen mindestens genauso viel betet, wie mit der Person spricht. Das ist eine hohe Anforderung. Ihr könnt euch das ja mal vornehmen. Man darf ja auch noch Visionen haben, sagt man dann, ja. Aber glaubt mir, das Gebet bildet das Fundament für eine gelingende Seelsorge. Und deswegen ist Seelsorge auch in Gemeinden integriert, damit die Gemeinde für die Menschen betet, die dort noch mehr Verantwortung haben. Wenn das nicht geschieht, haben wir wieder ein Grundsatzproblem. Dann haben wir irgendwann Älteste, die einen Burnout haben. Die brechen zusammen. Also ich kann euch sagen, was ich in 2-3 Jahren, wo ich Seelsorge intensiver betreibe, erlebt habe, das habe ich in 56 Jahren vorher nicht erlebt. Jetzt können wir nur das Kleinkindalter und Babyalter rausrechnen. Aber das ist ein krasses Missverhältnis. Und meine Frau hat mal zu mir gesagt, Thorsten, ich habe dich noch nie so unglücklich gesehen. Und dann sagt sie, ja, seitdem du in der Seelsorge bist, seit 3 Jahren, also ungefähr 3, es sind doch vielleicht 4 Jahre, intensiver, merke ich, dass du die Probleme von anderen Menschen in dir trägst. Und deswegen weiß ich, dass das nur geht, das habe ich wirklich 100% gemerkt, wenn Gott mir die Kraft schenkt. Ich kann euch sagen, an menschlichen Faktoren wäre ich alleine schon durch den Einzelfall so traurig oder so betroffen, dass ich gar nicht wüsste, wie ich weitermachen kann. Und die Seelsorge kann auch sehr schwierig sein. Menschen mit Angststörungen, da begleite ich jemand jetzt seit 3 Jahren, glaube ich. Und dann denke ich manchmal, okay, jetzt haben wir den und den Punkt erreicht. Und dann kann sein, dass es plötzlich wieder ja ins Gegenteil umschlägt. Okay. Es gibt 3 wichtige Kennzeichen, die ihr in eurer Gemeinde innerhalb einer seelsorgerlichen Gemeinschaft leben sollt. Ich werde euch jetzt 3 Bibelstellen nennen. Und zwar geht es einmal darum, dass Seelsorge durch Wahrhaftigkeit gekennzeichnet ist. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 25. Wir sprechen die Wahrheit in Liebe aus, aber nicht in Härte. Das bedeutet, dass du ehrlich bist, aber möglichst so, dass du jemanden nicht verletzt. Aber es ist auch kein Weg, das ist nämlich das andere Extrem, was ich auch wieder in der Praxis sehe, wenn wir alle schwierigen Probleme einfach nur verschweigen oder sie ignorieren wollen. Auch das ist keine Lösung. Epheser 4, Vers 25. Also, es geht darum, Wahrheit in Liebe auszusprechen. Das ist ein eigener großer Bereich. Wie gelingt mir das? Wie muss ich Dinge formulieren? Wie sollte ich mit jemandem sprechen? Das muss ausgewogen sein. Liebe und Wahrheit sind eine Waagschale. Ich kenne Menschen, die sagen immer, ja, ich bin jemand, der sagt die Wahrheit. Ich bin auch ganz direkt. Nur ich sehe die ganzen Leichen dann, die um ihn herum liegen. Ja, der hat allen direkt gesagt, wie dämlich sie sind, wie schwierig sie sind, aber ganz direkt. Das ist total ehrlich. Also für mich ist Ehrlichkeit total wichtig. Und es gibt aber den Aspekt der Liebe nicht. Deswegen Liebe und Wahrheit sind zwei Waagschalen, die ausgeglichen sein müssen. Wahrheit zu sagen, ohne zu verletzen. Dann haben wir Römer 15, Vers 7. Da geht es um Annahme. Wenn wir jemandem das Gefühl und auch das Wissen mitgeben, er ist angenommen, dann entsteht eine Grundlage, wo heilende Prozesse beginnen können. Es ist wichtig, dass Menschen sich angenommen fühlen. Und das heißt nicht, dass du wieder die Sünde vielleicht einfach zur Seite schiebst oder dass du sündiges Verhalten gutheißt. Das ist nicht mit Annahme gemeint. Aber es geht darum, dass du nie auf die Idee kommen solltest, jemand zu verurteilen. Sünde nicht gutheißen, aber gleichzeitig jemand nicht zu verurteilen. Und Annahme ist sozusagen der Türöffner. Es kommt wieder ein kleines praktisches Beispiel. Ich müsste dazu nicht zwei Geschichten erzählen, erzähle aber nur eine. Da gibt es einen Bruder, der ruft mich an, der kommt aus Süddeutschland, ruft mich an und berichtet von einer jungen Frau, die er in der Telefonseelsorge irgendwie erlebt hätte, die aber aus unserer Region kommt, also aus dem Ruhrgebiet, und will mir im Grunde nur sagen, da kommt jemand aus der Nachbarstadt, vielleicht hast du eine Chance, mit irgendjemandem diese Gespräche fortzusetzen, die übers Telefon begonnen wurden. Und das war eine Person, die auch ganz schwere seelische Nöte hatte. Also das ist auch ein Fall, im Moment ist die Person meines Wissens auch in einer geschlossenen Einrichtung, und sie war dabei, Jesus kennenzulernen. Hatte ein ganz bestimmtes Erlebnis, als sie im Krankenhaus war, auf ein Kreuz geschaut hat, diese Geschichte hat sie mir erzählt, und wir haben dann versucht, sie als Gemeinde anzunehmen, aufzunehmen und zu Jesus zu führen und in einen heilenden Prozess hineinzubringen. Aber es geht jetzt gar nicht um diese Frau, da könnte ich die Geschichte weiter erzählen, sondern es ging um diesen Mann. Und dann habe ich mich mit diesem Mann etwas länger unterhalten, und dann hat der sich irgendwann gesagt, du, ich bin da eigentlich gar nicht umsonst gewesen. Ich bin da in Anführungszeichen in der Seelsorge gewesen, im Telefonat, um jemandem zu helfen. Und dann hat diese Person, weil sie sich von mir angenommen gefühlt hat, ich habe, glaube ich, 2 Stunden mit ihm dann erstmal nur telefoniert, dann hat die Person durch die Annahme das eigene Problem geschildert. Hat nämlich gesagt, ich habe selbst riesengroße seelische Nöte. Aber meine seelischen Nöte, die ich erkenne, sind das eine. Ich möchte aber trotzdem anderen helfen. Und da seht ihr dieses Prinzip. Das ist jemand, der hat eine schwere eigene seelische Not. In dieser Not oder mit dieser Not hat er sich an mich gewandt, hat durch diese Annahme am Telefon mir gesagt, das muss man sich vorstellen, er hätte noch nie vorher mit jemandem solche Gespräche überhaupt geführt. Ich hatte ihm zugehört, ich habe ihn nicht verurteilt, was er alles in seinem Leben da gerade nicht hinkriegt. Es war auch ein Bruder, der ganz, ganz ernst im Glauben war. Ich war begeistert von ihm, was er alles schon mit Jesus erlebt hat, entdeckt hat. Und trotzdem hatte er schwere seelische Nöte. Aber ich habe euch das erzählt, um auch nochmal anknüpfend zu sagen, wir tragen einander. Der hätte auch sagen können, ich bleibe den ganzen Tag nur noch im Bett. Ich mache gar nichts mehr. Nein, er hat versucht, trotzdem da zu sein. Annahme. Dann lesen wir in Jakobus 5, Vers 16, dass die Kennzeichen seelsorglicher Gemeinschaft durch Gebet und Fürbitte gekennzeichnet sind. Seelsorge geschieht im und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne Gebet ist Seelsorge nur eine menschliche Beratung. Erst durch das Gebet wird sie zu einem geistlichen Dienst, und durch die Einbeziehung Gottes in das Gebet kann Gott sich selbst mehr entfalten und eine ganz andere Wirkung erzeugen. Und jetzt kommt ein zweiter Gedanke und Satz: Wenn jemand von euch schon im Seelsorgekontext unterwegs ist oder ihr als Gemeinde Seelsorge lebt, dann müsst ihr vor allen Dingen immer um eine spezielle Situation beten. Gerade wenn es um Annahme und Beziehung geht, ja? Und das macht ein Psychologe komplett anders. Ein Psychologe hat alle Tricks kennengelernt, die euch in eine Situation führen, dass ihr euch vielleicht offenbaren würdet. Der kennt ganz, ganz viele Tricks, wie er Menschen dahin führt, dass sie denken, ich muss jetzt mein Innerstes preisgeben. Ich muss jetzt bestimmte Dinge einfach erzählen. Das kann ich durch psychologische Techniken bei euch erzeugen. Das ist wie eine kleine Schulung. Gut, wenn man nicht total ungeschickt ist, man kann ja auch mal eine Schulung besuchen und beherrscht das nicht, aber das kann man hinbekommen. Das macht der Psychologe. Und ich war manchmal in bestimmten Seelsorgekonstellationen in einer Situation, wo ich dachte, gut, wenn du jetzt noch diese 2, 3 Fragen stellst, dann wird diese Person dir vielleicht sagen, wo das eigentliche Problem liegt. Jetzt zitiere ich mal oder erzähle was von Armin Mauerhofer, den habe ich jetzt gerade noch nicht erwähnt, aber der hat immer eins gesagt, wenn er in Seelsorgegesprächen war, dann wusste er, dass die betreffende Person in den ersten Minuten oder manchmal so in den ersten 2, 3 Meetings gar nicht über das eigentliche Problem reden würde. Das machen die nicht. Also die kommen in die Seelsorge und gerade als Christ in die Seelsorge zu gehen, das ist ja peinlich, ne? Als Christen haben wir keine Probleme, wir sehen super aus, wir haben alles im Griff in unserem Leben und wer traut sich dann noch überhaupt zu einem Seelsorger hinzugehen, wo ich vielleicht sagen muss, was gerade in meinem Leben nicht gelingt und dann soll er auch noch in der Gemeinde sein. Deswegen werden wir gleich hören, dass eines der wichtigsten Prinzipien ist Verschwiegenheit. Ich habe wieder Konstellationen gehabt, dann hat der Älteste, der zur Verschwiegenheit verpflichtet war, nur mit seiner Frau gesprochen. Sollte man denken, ist normal. Wobei ich das zulasse, wenn mir jemand sagt, dass meine Frau davon nichts wissen soll, dann gebe ich das Versprechen ab und sage, 100%, das nehme ich mit ins Grab, wenn es sein soll. So, oder ich frage vorher, ob ich meine Frau mit einbeziehen kann. Aber es gibt für mich Situationen, da weiß ich, das behalte ich nur zu 100% für mich. Was ist da in der Gemeinde passiert? Sicherlich vielleicht auch in guter Absicht. Das Hauptargument ist ja, dann können mehr Leute mitbeten. So, was passiert? Die Frau hat dann aber mit den anderen Frauen gesprochen. Und irgendwann war es in der Gemeinde so, dass dieses Problem der ganzen Gemeinde bekannt war. Und dann gab es auch viele Therapeuten, in Anführungszeichen. Ja, dann gab es Leute, die dann vielleicht auch hätten Tipps geben wollen. Aber das ganze Vertrauensverhältnis war zerstört. Die Person kam dann zu mir hin und hat gesagt, ich werde jetzt nicht wieder dahin gehen. Ich habe das Gefühl, das bleibt nicht unter 4 Augen zum Beispiel. Also Verschwiegenheit kommt später in meiner Folie vor, oder in meinem Vortrag eigentlich, habe ich gerade nur erwähnt, weil das extrem wichtig ist, diese Verschwiegenheit anzuwenden. Aber warum habe ich das erzählt? Ich wollte euch das Wirken des Heiligen Geistes eigentlich erklären. Mir ist dann bewusst geworden, dass erstens Menschen, da waren wir gerade stehen geblieben, Armin Mauerhofer, in solchen Seelsorgegesprächen, wenn sie sich dann trauen, überhaupt zu kommen, reden die nicht sofort über das größte Problem. Sondern manchmal wird erstmal über vieles erzählt und berichtet, aber das richtig große Problem, das wird erstmal nicht genannt. So, und manchmal merkt man dann in einem solchen Gespräch, dass man schon nochmal nachfassen könnte und durch bestimmte Techniken tiefer einsteigen könnte. Davor habe ich jetzt aber Angst. Das heißt, ich habe für mich verinnerlicht und festgehalten, dass ich dazu vorher beten muss. Ich bitte also den Heiligen Geist in solchen Gesprächen, dass er nur die Dinge offenbaren soll, an dem Herzen dieser Person arbeiten soll, dass diese Person es von sich aus erzählt. Indem ich eben nicht versuche, das zu erzwingen, sondern ich bitte den Heiligen Geist, also ich bete nicht zum Heiligen Geist, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber ich bitte Gott, dass er durch, oder Jesus, dass er durch den Heiligen Geist an dieser Person wirken soll und diese Person durch den Heiligen Geist getrieben wird, die Dinge auch zu sagen, die wir jetzt im nächsten Step auch angehen sollen. Das ist ein wichtiges Grundprinzip und auch wieder ein Unterschied zu Psychologen, die natürlich irgendwo das Herz aufbrechen wollen, die Tiefen deines Innersten erreichen wollen, aber in gewisser Weise sogar mit einer Gewalt. Fühlt sich nicht so an, aber das ist so, ich breche was auf. Und ich möchte, dass der Heilige Geist die Dinge bekannt macht. Damit Seelsorge in eurer Gemeinde auch wirklich umfassend gelebt wird und glaubwürdig ist, müssen wir durchaus ein paar Strukturen etablieren, die uns dabei helfen. Diese Strukturen sollen eine gewisse Ordnung schaffen, aber immer noch eine große Freiheit ermöglichen. Strukturen in diesem Kontext sind nicht dazu da, um die einzelnen Geschwister einzuengen oder die Gemeinde einzuengen, sondern um einen Raum zu schaffen, wo man besser helfen kann, indem man zum Beispiel auch Verantwortlichkeiten definiert hat, indem man bestimmte Abläufe definiert hat, um Vertrauen zu schaffen. All das soll dazu dienen, dass Seelsorge auch wirklich geschehen kann. Es gibt eine Ausarbeitung, die wird schon etwas älter sein. Da hat jemand versucht zu sagen, wie groß sollte eigentlich ein Seelsorgeteam sein? Also das sind schon Leute, die im Seelsorgedienst stehen, neben den Ältesten der Gemeinde. Und wie viele Seelsorger sollte es wohl zumindest geben, auf bestimmte Geschwister bezogen? Und es gibt hier ein Beispiel, dass man sagt, wenn ich 100 Geschwister in der Gemeinde habe, müsste ich zumindest ein Team von 5 zusätzlichen Seelsorgern haben. Also Älteste plus 5 Personen, die sich in der Seelsorge wirklich auch noch zusätzlich ausgebildet haben. Dann ist eine halbwegs engere Zusammenarbeit oder Versorgung da, weil dann haben wir ungefähr 20 Personen einer Gemeinde auf einen Seelsorger. Das kann man immer verbessern, aber ich kenne Gemeinden, wo das erst gar nicht da ist. Warum? Weil ein Seelsorger es eigentlich nur schafft, 5 bis 6 Ratsuchende wirklich gleichzeitig zu betreuen. Wenn ich anfange, zu viele gleichzeitig zu betreuen, weil ich natürlich auch so viel helfen will, dann kann es sein, dass entweder der Seelsorger überfordert ist, da kommt nicht immer mehr noch drauf oder dazu, oder es ist so, dass du auch den betreffenden Personen nicht mehr gerecht werden kannst. Das Problem habe ich im Moment. Also in dem Moment, wo ich rede, fällt mir ein, du hast noch 2 Nachrichten gar nicht beantwortet. Du hast jemand gesagt, also ich jetzt, das ging jetzt um Eheseelsorge. Dann habe ich mit der Frau gesprochen, dann kommt der Mann, dann willst du was Gemeinsames machen, wie auch immer. Und dann kann es schon sein, dass ich den Termin nicht mehr folgen. Dass ich plötzlich merke, oh, du hast jetzt 5 Tage nicht geantwortet. Jemand anderes kommt mit einem Problem auf mich zu. Das kommt dann meistens erstmal so in solchen, ja, ich habe jetzt Telegram und nicht WhatsApp, aber das sind solche Nachrichtensysteme. Und bei mir ist das so, wenn ich jetzt 150 Nachrichten am Tag bekomme, hat Uli auch schon gemerkt, wenn ich später geantwortet habe, Entschuldigung, dann rückt das so weit nach unten, dass ich den Überblick verliere. Deswegen ist, man kann, selbst wenn man es gut meint, nicht alle Menschen und Probleme einer Gemeinde im Griff behalten. Und deswegen ist es wichtig, diese Teams zu bilden, wenigstens zu wissen, diese 20 Personen können sich an Seelsorge 1 wenden, diese anderen Personen an Seelsorge 2, um eine gewisse Struktur zu haben. Dann ist es aber auch so, dass ihr in eurer Gemeinde Kleingruppenarbeit intensivieren solltet. Weil jede Kleingruppe ist ein natürlicher Ort, wo Seelsorge gedeihen kann. Weil in dieser Nähe, in dieser kleineren Gruppe, entsteht eine Ermutigung. Manchmal auch unter Geschwistern schon die Form von Vergebung. In kleineren Gruppen können Menschen sich deutlich besser kennenlernen und dieses Kennenlernen bedeutet, Vertrauen zu haben. Also man sollte schon die Gemeinde so organisiert haben, dass jeder in irgendeiner Kleingruppe ist, ob das jetzt ein Hauskreis ist oder welche Konstellation auch immer. Diese Hauskreisarbeit ist häufig so und so der Schlüssel für eine sehr gute Gemeindearbeit. Ich werde in der Gemeinde nicht alle Dinge angehen und bewegen können, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin. Das wird nicht funktionieren, sondern man braucht einen Unterbau, man braucht diese Kleingruppen, damit sich Menschen wirklich kennenlernen, weil erst durch das Kennenlernen entsteht auch Vertrauen. Dann ist es fast so, dass in Hauskreisen und in solchen Kleingruppen, da wird konkreter gebetet. Da kann dann durch das Vertrauen auch gegenseitige Anteilnahme geschehen. Also das Gebet wird konkreter. Man tritt für andere ins Gebet ein, es gibt Anliegen und Nöte, die es dann den anderen Geschwistern ermöglichen, auch wirklich mitzubeten. Dann ist es so, dass in dieser kleinen Gruppe automatisch mehr Ermutigung geschieht. Sie können ihren Alltag auch manchmal viel besser verstehen. Was macht eigentlich dieser Bruder, diese Schwester? Also es entstehen deutlich mehr Situationen der Ermutigung. Und selbst wenn es dann in dieser kleinen Gruppe Konflikte geben sollte, kann man in der kleinen Gruppe ganz gut lernen, wie löse ich eigentlich Konflikte, und ich lerne zu vergeben. Das entsteht in einer kleinen Gruppe viel mehr. Jetzt könnte ich sagen, die kleinste Gruppe, nehmen wir jetzt mal wieder die Ehe, ja, dann müssen wir sehen, wie häufig muss ich vielleicht auf meine Ehe bezogen um Vergebung bitten, um Korrektur oder ähnliches. Und das ist in Gruppen im Allgemeinen so. Was wir aber auch machen sollten, das war das eine, war jetzt dieses natürliche Element, Kleingruppen, die habt ihr ja sogar meist schon in den Gemeinden, und deswegen müsst ihr nicht komplett Seelsorge neu erfinden, sondern ihr müsst aber sehen, dass seelsorgerliche Aspekte in die Kleingruppenarbeit Einzug halten. Und was ihr aber auch machen solltet, deswegen diese 5 exemplarisch genannten Seelsorger, es ist schon so, dass ihr bei diesen Personen auf Schulung achten solltet und gezielt schaut, auch durch Jüngerschaft, gibt es bei diesen Personen ein geistliches Wachstum. In Johannes 16, Vers 13 lesen wir, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch durch Schulungen, die hoffentlich durch den Heiligen Geist geprägt sind und durch Wahrheiten, die er uns vermittelt, können Menschen angeleitet werden. Was aber wichtig ist, das ist ohnehin das A und O des Seelsorgers, das ist eine hohe Herausforderung, das ist dein eigener geistlicher Zustand. Wenn du als Seelsorger einen Mensch zu Jesus führen möchtest, dann kannst du das eigentlich nur tun, wenn du selbst jemand bist, der von Jesus geführt wird. Wenn du da irgendwie meinst, alleine unterwegs zu sein und irgendwie nur mit deinem Verstand, mit deinen Techniken, mit ich weiß nicht was, Menschen zu Jesus zu führen, dann hast du irgendwas nicht richtig verstanden. Bevor wir anderen helfen, das ist eine Herausforderung an unserem eigenen Glaubensleben, an geistliches Wachstum, solltest du selbst im Glauben gefestigt sein. Warum? Weil du dich in der Seelsorge von Gott leiten lassen sollst. Wenn du heute hier in diesem Seminar sitzt oder in dieser Schulung oder in diesem Vortrag, dann solltest du dir 4 Dinge vor Augen führen, 4 Säulen, die für dich als Seelsorge eine gute Vorbereitung darstellen würden. Die 4 Säulen nenne ich euch jetzt. Die erste Säule basiert auf den vorhin schon zitierten Vers aus 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Das heißt, du musst fest im Wort gegründet sein. Bei uns ist es so, wenn wir in der Agando Online-Bibelschule Menschen zu Seelsorgekursen einladen, die dort ausbilden, dann wünschen wir uns eigentlich, dass sie vorher einen Bibel-Basic-Kurs gemacht haben. Also, dass sie die Bibel sehr genau kennen. Das heißt ja nicht nur biblische Seelsorge, weil es ein schönes Wort ist, sondern eigentlich muss man die Bibel kennen und die Bibel als Grundlage haben, um biblische Seelsorge zu betreiben. Wir lassen aber auch Leute zu für diesen Kurs, Grundlagenkurs, weil wir sagen, wenn jemand in einer Gemeinde schon viele Jahre da ist, wenn wir das Gefühl haben, das ist jemand, der schon biblisch gefestigter ist, dann muss er nicht bei uns einen Kurs besuchen. Aber es ist wichtig, das muss eine Person sein oder du selbst, wenn du jetzt in diesem Seelsorgebereich aktiv werden musst, du musst fest in Gottes Wort gegründet sein. Du musst Gott, Jesus selbst, besonders gut kennen, damit du dich mehr mit seinem Charakter und mit seinem Wesen committen kannst. Das nächste ist, dass du dein eigenes Herz prüfen sollst. Also erster Punkt war Wortstudium, zweiter Punkt Herzprüfung. Du musst als Seelsorger bereit sein, dein eigenes Herz von Gott prüfen zu lassen. Nur wenn du selbst vor Gott ehrlich bist und deine Position kennst, kannst du auch anderen helfen. Den biblischen Bezug dazu findet ihr im Psalm 139, in den Versen 23 und 24. Da geht es darum, dass du bereit sein sollst, dein Herz zu prüfen. Die dritte Säule, haben wir gerade schon erwähnt, ist das Gebet. Wenn du ein Mensch bist, der nie beten möchte, der Gebet vielleicht irgendwie viel langweilig empfindet. Ich weiß nicht, was ihr alles so für Vorstellungen vom Gebet habt oder wie schwierig das auch ist, zu beten. Aber ohne ständiges Gebet wird deine Seelsorge zu menschlichen Beratungsterminen verkommen. Als Seelsorger brauchst du eine lebendige Gebetsbeziehung zum Herrn. Die vierte Säule ist eine Eigenschaft, die uns ohne ihn als Christen kennzeichnen sollten, ist Demut. Der Bibelvers findet sich in Galater 6, Vers 1 dazu. Seelsorger müssen demütig bleiben und auch wissen, dass sie selbst versucht werden können, dass sie selbst Lebensphasen haben, wo sie scheitern könnten. Und das Gegenteil von Demut wäre Hochmut. Also, es geht darum, dass du grundsätzlich auch eine demütige Haltung brauchst. Jetzt ist es 2 Minuten vor 12:30. Ich habe euch 4 Säulen auf den Weg gegeben für die biblische, Seelsorgequalifikation, hört sich das so schön an, ne? Also du solltest, wenn du, was ich ja möchte, ja, ich würde mir wünschen, dass einige von euch heute für sich zu dem Ergebnis kommen, ich versuche mich mehr mit dem Thema Seelsorge zu beschäftigen. Weil es etwas ist, was ganz praktisch ist, wo ich überall helfen kann und du musst auch nicht ganz hoch einsteigen, aber du kannst damit starten. Und diese 4 Säulen, die ich genannt habe, ja, die habe ich zwar jetzt für Seelsorge genannt, weil sie grundsätzlich so wichtig sind, aber die sollten eigentlich das Leben eines jeden Christen kennzeichnen. Also Christ sein ohne eine gute Verbindung und Liebe zu Gottes Wort ist schwierig. Christen, die hochmütig sind, die schaden eher anderen. So, die Aspekte, die ich jetzt genannt habe, das Gebetsleben ist das A und O. Also es gibt kaum etwas Wichtiges als das Gebet. Aber ich rede heute nicht über Gebet. Aber ohne Gebet passt da irgendwas nicht. Seelsorge ist etwas, was in einer Gemeinde nicht einfach organisatorisch eingebettet wird, sondern es ist etwas, was wirklich wachsen muss. Es muss, man sagt dann, organisch wachsen. Und es geht eigentlich darum, dass ihr zum Beispiel mit einer Kleingruppe startet und sagt, unser Aspekt ist jetzt vielleicht nicht die ganze Gemeinde zu erreichen, sondern wir starten mit einem Team von bestimmten Personen, die dann wiederum vielleicht eine andere Gruppe innerhalb der Gemeinde betreuen, um das Ganze tragbarer zu machen. Weil selbst dieses Team wäre vielleicht überfordert, wenn dann plötzlich 200 Personen da sind. Also es geht so ein bisschen, ich komme hier aus der IT-Welt, um ein Pilotprojekt, wie man vernünftige Größen bildet, damit dieses Vorzeigeprojekt dann sich in die gesamte Gemeinde integrieren kann. Man startet so gesehen dann mit einer Pilotgruppe, also mit einer kleinen Gruppe von Menschen. Die werden etwas lernen, die dürfen auch etwas ausprobieren. Und wenn sich das bewährt hat, dann übertragen wir es in die gesamte Gemeindelandschaft. Ist fertig, gut. Ja, dann kann ich euch wieder eine Zwischenmeldung geben. Ich sage nicht, auf welcher Folie ich war, die ihr so und so nicht seht. Ich habe euch noch einen ganzen Plan fertig gemacht von Phase 1 bis 7, wie ihr da so starten könnt, wie die Pilotgruppe aussieht und ähnliches. Ich glaube, ihr müsst heute für euch das erstmal so als Grundansatz mitnehmen und ich hoffe, dass ihr motiviert seid, auch noch nach der Pause. Du willst jetzt sicherlich fürs Essen beten, denke ich mal. Ja, du sagst noch was. Ich wünsche euch dann eine schöne Mittagspause mit Appetit und auch Genuss, aber mit einer notwendigen Wachsamkeit für das, was dann nach der Mittagspause ansteht. Also ich sehe es so 2, 3, ich halte immer so ein bisschen Blickkontakt. Ihr seht noch ziemlich fit aus, aber ich gucke mal, wie es dann nach Mittag aussieht.